Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer.
Die Fantasie treibt mich zurück in meine Heimat und die Sprache, die mich begleitet, die mich schützt, ist immer diese fremde Sprache.
Sagt Maria Barbetta, Autorin aus Argentinien. Leben, Sprechen und Dichten im Exil, das ist gleich zweimal Thema dieser Sendung. Wir berichten über das lateinamerikanische Literaturfestival Barrio Bairro in Berlin und wir sprechen darüber, wie sich das Leben ukrainischer Kulturschaffender seit dem Krieg verändert hat. Außerdem zwei interessante Randfiguren der Fluxusbewegung im Museum Ludwig in Köln. Zuerst aber Theater. Zum ersten Mal in seiner Geschichte war das Staatstheater Nürnberg in diesem Jahr zum renommierten Berliner Theatertreffen eingeladen. Eine Sensation für das Haus. Die junge Regisseurin Rike Süsko hatte ein Stück von Werner Schwab mit Schießbudenfiguren in Ganzkörper-Latex-Kostümen inszeniert. Seither gilt sie als Shootingstar der Szene mit sehr eigenwilligem ästhetischen Zugriff. Jetzt hat Süsko in Nürnberg einen US-amerikanischen Theaterklassiker des 20. Jahrhunderts auf die Bühne gebracht, Eugene O'Neills Familiendrama »Eines langen Tages Reise in die Nacht«. Christoph Leibold berichtet.
Zu Beginn, die Bühne liegt noch im Dunkeln, ist da nur ein Knarzen, ein Kratzen. Töne einer Geige, die aber klingt, als hätte jemand statt herkömmlichen Saiten zum Zerreißen gespannte Drahtseile aufgezogen. So ist von Anfang an unüberhörbar. Die Nerven im Hause Tyrone liegen blank. Eugene O'Neill erzählt einen Tag im Leben einer Schauspielerfamilie, von frühmorgens bis spätnachts. Normalerweise sind alle gemeinsam auf Tournee, jetzt aber ist Spielzeitpause, die Tyrones in ihrem Sommerhaus verbringen. Patriarch James ist das Zugpferd einer Theaterkompanie, doch der Erfolg hat seinen Preis. Er ist dem Alkohol verfallen. Die Söhne, Jamie und Edmund, beide ebenfalls Schauspieler, beide bestenfalls leidlich erfolgreich, haben die Trunksucht des Vaters geerbt. Mutter Mary wiederum hat zahllose Nächte, in denen ihr Mann auf Sauftouren war, allein im Hotel verbracht. Sie betäubt die aufgestaute Einsamkeit sowie den Schmerz über den Verlust eines dritten, bereits im Kindesalter verstorbenen Sohnes mit Morphium. Es wird viel geredet in Eugene O'Neills Stück, aber es wird dabei, wie Rike Süsko durchaus zutreffend beobachtet hat, kaum etwas gesagt. Das Wesentliche jedenfalls bleibt ausgeklammert, die unbewältigten Traumata der Familie. Die Regisseurin hat daher eine radikale Entscheidung getroffen. In ihrer Inszenierung fällt überhaupt kein Wort. Sie inszeniert das Drama einer dysfunktionalen Familie als, wie sie es nennt, Instrumentalversion. Jeder Figur und deren Darstellerin oder Darsteller ist eine Musikerin oder ein Musiker samt Instrument beigeordnet. Die Geige für Mutter Mary, ein Cello für Vater James und für die Söhne eine Posaune respektive Klarinette. Das Ensemble übersetzt die Musik in Aktion, in expressive Gestik und Mimik. Der Abend trägt daher auch Züge eines expressionistischen Stummfilms. Statt Wortlaut gibt es Lautmalerei, statt Text Unterton. Süsko und der musikalische Leiter und Komponist Philipp C. Meyer erzählen das Stück allein über die emotionale Tonspur. Und das funktioniert erstaunlich gut. Man muss das Stück nicht mal vorher kennen, um die Geschichte in ihren Grundzügen zu begreifen und in die Abgründe dieser Familie zu blicken. Gespielt wird auf drei übereinander gestapelten kreisrunden Plattformen, deren Durchmesser nach oben hin immer kleiner wird. So erinnert die Bühne von Miriam Stengel an eine Geburtstagstorte. Statt Kerzen thront oben auf ein Esstisch, an dem aber nie alle beisammensitzen. Auch so ein Sinnbild für die Dissonanz, die hier herrscht. Eine Etage drunter liegt unter anderem eine Matratze, auf der Mary Tyrone regelmäßig Zuflucht sucht, um sich die Morphiumspritze zu setzen. Auf der untersten Ebene schließlich das Grab des toten Sohnes, vor dem sie immer wieder gramgebeugt kniet. Es ist denn auch die Mutter, mit vollem körpersprachlichem Einsatz, gespielt von Stefanie Loye, die Süsko in den Mittelpunkt gerückt hat. Eine Figur, bei der das Konzept besonders gut aufgeht. Die Musik ist unmittelbarer Ausdruck einer Verzweiflung, für die sie buchstäblich keine Worte hat. Eine Depressions- und Suchtstudie, die auch fürs Publikum zur Zerreißprobe wird, denn die Musik zerrt mitunter durchaus an den Nerven. Ob Süsko mit ihrer Instrumentalversion inhaltlich, interpretatorisch in eine neue Tiefendimension vordringt, sei dahingestellt. Rein formal aber ist dieses Experiment, ein Konversationsdrama ohne Worte zu erzählen, absolut geglückt. Die Kompromisslosigkeit und Konsequenz, die die Regisseurin dabei an den Tag legt, nötigt allerhöchsten Respekt ab.
Christoph Leibold über Rike Süskos O'Neill-Inszenierung in Nürnberg. Die Analyse, Neubewertung oder zumindest Vergegenwärtigung vergangener Kunstrichtungen ist ein wichtiger Teil von Museumsarbeit. Derzeit widmen sich mehrere Ausstellungen in Wiesbaden und Köln dem Fluxus. Der kam Anfang der 1960er Jahre ins Rollen und an seinem Ursprung stand ein Musiker, John Cage, und dessen berühmte Kompositionskurse in New York. In Deutschland war die Keimzelle des Fluxus das legendäre Kölner Atelier der Künstlerin Mary Bauermeister, ein Treffpunkt der Avantgarde von Karl-Heinz Stockhausen, Komponist, über Künstler wie Namjoon Paik bis hin zum Schriftsteller Benjamin Patterson. Den 2016 verstorbenen Patterson und die wenig bekannte Künstlerin Ursula Burkhardt rückt jetzt eine große Fluxus-Ausstellung im Kölner Museum Ludwig ins Zentrum, obwohl sie Randfiguren der Bewegung waren. Anja Reinhardt hat Fluxus und darüber hinaus für uns gesehen.
Eine Ausstellung über Fluxus hat ein Problem. Wie soll man die performativen Akte, die Aktionen vor Publikum mit Musikinstrumenten oder Papier zeigen?
Meine Güte, der Patterson nutzte Alltagsgegenstände, um aus seinem Kontrabass Töne hervorzulocken. Was ist das denn?
Kuratorin Barbara Engelbach.
Das wollte ich eben auch gerne, dass man quasi plötzlich mittendrin ist, eben in diesen 60er Jahren, und dieses Erstaunen dann eben auch nochmal hat. Na, was ist das denn für eine merkwürdige Kunstrichtung?
Auf Fotografien in der Ausstellung kann man das Staunen und die Verstörung über zertrümmerte Instrumente und scheinbar sinnlose Aktionen ablesen. Dazu stehen hier Schaukästen mit Performance-Materialien und viel dokumentarisches Material in Form von Filmen und Briefen. Fluxus, das wird damit klar, ist historisch, museal und hat seinen Bürgerschreckcharakter verloren. Ist aber als Kunstrichtung heute nicht weniger bedeutsam. Kuratorin Barbara Engelbach will Fluxus mit zwei Figuren, die eher am Rand standen, auf die Spur kommen: Ursula Burkhardt und Benjamin Patterson. Um mit beiden zu fragen:
Wie erscheint denn Fluxus anders? Wie kann man diese Geschichte vielleicht nochmal neu erzählen?
Deswegen beginnt nach der Übersicht, in der sich der Besucher erstmal ein wenig orientieren muss, der eigentliche Schwerpunkt der Ausstellung mit Ursula Burkhardt, die eine echte Entdeckung ist. Aus Aluminium schuf sie Schürzen, Kehrbleche und seltsame Abflusskonstruktionen, aus weichem Stoff einen Fleischwolf. Daneben grandiose und technisch meisterhafte Zeichnungen mit vornehmlich Frauen, die an Ketten oder Bettfedern hängen. Ein Marionettentheater, das bei längerer Betrachtung seinen Horror entfaltet. Burkhardt, das wird in der Ausstellung angenehm tief gehängt, war die Frau des Komponisten Maurizio Kagel, mit dem sie 1957 nach Deutschland kam. Aufgewachsen war sie in Buenos Aires, nachdem ihre jüdische Familie 1936 nach Argentinien fliehen musste.
Als ich mir noch mal klar gemacht habe, dass sie aus Südamerika eine andere Moderne mitbringt, eine progressive Moderne, die Betrachterinnen und Betrachter mitdenkt, dass eine Skulptur keine feste Gestalt hat, dass da Bewegung drin ist, dass da Veränderbarkeit drin ist. Also dieses progressive Moment war eben in der jungen Bundesrepublik geschluckt.
Ursula Burkhardt hatte den Blick des geografischen Außen, der ihr vielleicht auch die Freiheit gab, sich mit der bleiernen Zeit sehr konkret auseinanderzusetzen. Während die erste Dokumenta-Ausstellung in Kassel 1955 alles Konkrete, jeden möglichen Verweis auf die Geschichte ausschloss und die Abstraktion feierte. Fluxus war eine Bewegung dagegen und orientierte sich dabei an einer anderen Nachkriegskunst, am Dadaismus. Dieser Aspekt ist vor allem bei Benjamin Patterson sehr deutlich, nicht nur wegen des Humors, der sich durch seine Aktionen und Installationen zieht.
Es ist immer doppelbödig, es gibt immer den ernsten Hintergrund, aber es gibt immer auch das Lachen, das Überraschende, ja, hier eine Medizinschau nach dem Vorbild des 19. Jahrhunderts, wo Quacksalber irgendwelche Elixiere verkaufen und er verkauft tatsächlich Elixiere, die Blockaden zum Betrachten zeitgenössischer Kunst auflösen können. Wie großartig ist das denn? Wir brauchen keine Kunstvermittlung mehr.
Zu dieser Performance von 2014 gehörten auch ein sogenannter Gehirnscanner für Freiwillige und mit Schallwellen bearbeitetes Wasser, das bunt gefärbt in Fläschchen abgefüllt wurde. Immer wieder arrangiert Patterson Alltagsgegenstände neu und damit auch Alltagsweisheiten. Das alles ist bisweilen auch deswegen so überraschend, weil Barbara Engelbach hier zwei Künstler ins Zentrum rückt, die bislang wenig gesehen wurden, die uns heute aber erstaunlich viel auch über unsere Gegenwart zu sagen haben.
Anja Reinhardt über die Fluxus-Ausstellung im Museum Ludwig in Köln. Viele werden sich an den Moment des Schocks erinnern im Februar 2022, als Putins Armee mitten in Europa einen Krieg begann, der jetzt schon viel zu lange dauert. Viele ukrainische Kulturschaffende gingen ins Exil. Der Krieg hat alles für sie und ihr Land verändert. Gerade ist ein Band von Essays erschienen, in dem sie genau darüber berichten. Es sind die 30- bis 40-Jährigen, deren produktivste Jahre, so heißt es in der Einleitung, in die Zeit der Revolution der Würde und des Krieges fallen, der jetzt für die Ukraine ja schon über 10 Jahre andauert. Sie haben die Identität dieser neuen Ukraine als Filmproduzenten, Autorinnen, Künstlerinnen, Kuratorinnen stark mitgeprägt. Heute Abend ist die Buchvorstellung von »Wir, die wir uns verändert haben« in Köln im Rahmen des Deutsch-Ukrainischen Festivals der Künste. Eine der Autorinnen, Ksenia Kharchenko aus Charkiw, die jetzt in Wien lebt, habe ich gefragt, wie sie den Überfall Russlands auf die Ukraine erlebt hat.
Also ich habe mit meinen Freunden, die Journalisten vor allem, schon im Januar 2022 überlegt, das haben wir uns überlegt, was werden wir machen, falls etwas Größeres kommt. Ich habe vorgehabt, dass ich ins Ausland fahre, da wir von der Geschichte kennen, dass Russland vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, also wenn Russland kommt, dann kommt auch der Tod. Und da habe ich unsere Sachen gepackt, da ich einen kleinen Sohn habe, und dann wieder gepackt. Und dann plötzlich am 25. sind wir endlich weg. Obwohl am 24., also ich war gar nicht bereit, ich war in meinem Bett und da in der Früh habe ich gehört, wie die Bomben runterfallen. Und das ist so ein Geräusch, es ist unvergleichbar. Also ja, das war so wie ein Signal, jetzt start los.
Wovon diese Essays ja viel sprechen, ist die Tatsache, dass alle Gewissheiten verloren gegangen sind, dass alle Identitäten neu zusammengepuzzelt werden mussten. Was waren denn wichtige Puzzleteile in Ihrem Leben? Ich habe zwei ganz gegensätzliche aufgeschnappt, die hießen Fantasie auf der einen Seite und Planung oder Pläne auf der anderen Seite.
Ja, das stimmt voll. Einerseits, das ist die Fantasie, also wie unser Leben aussehen kann. Und das wissen wir jetzt schon, wie Sie gesagt haben, dass es der Krieg, der zu lang dauert. Jetzt ist es schon fast 3 Jahre und die Kinder sind schon in der Schule, die lernen. Und mein Sohn redet schon sehr gut Deutsch, hat Freunde, hat sein ganzes Leben da. Und die Planung, ich versuche irgendwie diese Zukunft zu vorstellen, die sein kann. Aber ich versuche auch keine Kontrolle behalten oder kriegen, da es einfach unmöglich ist. Einerseits, ich beobachte das, was passiert ist, und andererseits, ich träume, ja, das kann sein, dass, wenn wir nach Hause kommen, es so schmerzvoll ist.
Welche anderen Momentaufnahmen oder Lebenswege aus dem Buch können Sie uns nennen, die vielleicht auch paradigmatisch sind für so ein komplett verändertes Lebensgefühl?
Ich würde sagen, dass in diesem Buch, da gibt es verschiedene Geschichten. Zum Beispiel Irina Zilk, das ist eine ukrainische Kinderregisseurin und auch Dichterin und Autorin, Schriftstellerin. Sie lebt in Kiew Und sie ist sehr berühmt und sie ist sehr aktiv in dem Sprechen über das Leben während des Krieges. Und ihr Mann ein Soldat ist und er war schon vorher ein Soldat. Und sie bleiben geben, das ist auch ihre Entscheidung. Genauso, dass einer von den, also Ehepaar, Zivilist bleiben muss. Dann geht es um Pavlo Jurov, das ist ukrainischer Regisseur. Er hat versucht, diese moderne Theaterstücke zu schreiben und ins Leben zu bringen. Und jetzt ist er auch in der Armee, also diesen Soldaten geworden. Und Menschen gehen, 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 gehen. Und wir verlieren einfach die besten Talente. Wir verlieren diese ganze Intelligenz, die wir hatten, um diese echt auch diese neue ukrainische Identität nach der Zeit, wenn wir Unabhängigkeit bekommen haben. Wir brauchen diese Leute, um das aufzubauen. Mhm. Aber jetzt, die müssen sterben, damit das Land einfach wieder existiert. Also es geht hier um physische Grenzen. Und die Menschen opfern Leben, um diese Grenze zurückzukriegen und ihr Land zu beschützen.
Wir haben hier im Radio tatsächlich nur Worte, aber hilft denn Sprache, auch eine fremde Sprache, um sich derart neu zu sortieren und auch zu überleben in einem fremden Land?
Ja, die fremde Sprache hilft voll, weil je länger ich im Ausland bin, desto besser ich sprechen kann. Ich bekomme diese gewisse Sicherheit, dass ich die Menschen verstehe. Und dass ich schon nicht so verloren bin wie am Anfang. Also wenn ich dazu gehöre, wo ich jetzt bin, dann ist man nicht fremd und da ist man nicht gefährlich für den anderen.
Die Kulturmanagerin Xenia Kharchenko war das über einen Essayband, der heute Abend im Rahmen des Deutsch-Ukrainischen Festivals in Köln vorgestellt wird. Wenn Schriftstellerinnen und Schriftsteller schon länger im Ausland leben, brauchen sie neue Orte für ihre Literatur. Auch wenn Literatur aus Lateinamerika hierzulande einen hohen Stellenwert hat, viele SchriftstellerInnen aus den Ländern hier veröffentlicht oder zu Lesereisen eingeladen werden, sind Autorinnen und Autoren aus diesen Ländern, die hier schreiben, eher unbekannt. In Berlin findet in diesen Tagen erstmals das Literaturfestival Barrio Bairo statt, mit Lesungen, Performances und Debatten. Barrio und Bairo, das sind die spanischen und portugiesischen Wörter für Stadtviertel. Es geht also viel auch um die alte und die neue Heimat. Viktoria Eglau war für uns beim Festival unterwegs.
Berlins dynamische lateinamerikanische Literaturszene hat viele eigene Treffpunkte. Buchhandlungen, Schreibwerkstätten oder literarische Salons.
Und wir wollten alle diese Initiativen zusammenbringen in einer Woche, damit wir machen Berlin als ein Viertel von Lateinamerika.
Co-Kurator Felipe Saiz Riquelme bei der Eröffnung des neuen Literaturfestivals Barrio Bairo. In Berlins lateinamerikanischem literarischen Viertel ist etwa der Chilene Thomas Cohen zu Hause.
La música que busco, de vuelta esta noche.
Seine erinnerungsgeladene Lyrik ist eine Annäherung an die eigene Familie, die Großeltern und Eltern in Chile oder seinen kleinen Sohn. Berlin, wo Thomas Cohen seit einigen Jahren lebt, hat ebenfalls Spuren in seinen Gedichten hinterlassen. Wie ist es für ihn, in Deutschland auf Spanisch zu schreiben?
Man schwimmt so ein bisschen gegen den Strom. Auch in der Heimat ist es ja eine Herausforderung, die eigene Literatur zu veröffentlichen. Und hier, wo nicht meine Sprache gesprochen wird, erst recht. Dass ich bei diesem Festival meine Gedichte präsentieren kann und einige dafür extra ins Deutsche übersetzt worden sind, ist ein Luxus.
Mit Eine Sternwarte im Badezimmer hat Cohen bereits einen Gedichtband auf Deutsch veröffentlicht. Das gelingt längst nicht allen lateinamerikanischen SchriftstellerInnen in Berlin. Das neue Festival könnte helfen, hofft Timo Berger, einer der Kuratoren.
Wir haben natürlich auch Sachen für das Festival übersetzt und die bleiben ja auch, die geben wir den AutorInnen ja auch mit auf den Weg. Meine Erfahrung ist immer, dass auf solchen Festivals so eine gewisse kritische Masse auch zusammenkommt und auch hin und wieder mal ein Verleger im Publikum sitzt und sich für was begeistert.
An Barrio Bairo nehmen AutorInnen teil, die schon seit Jahrzehnten in Berlin leben und andere, die erst seit kurzem da sind. Einige kamen wegen des Studiums, andere aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen, wieder andere wegen der Liebe. Die Gründe sind so vielfältig wie die literarischen Stile.
De pronto tenía un dedo muerto entre mis manos. Era el dedo índice de la mano derecha.
Die Lyrikerin Sandra Rosas schreibt unter anderem über ihre Erfahrungen als Frau und über Gewalt in Mexiko. Sie hat in Deutschland den Gedichtband Blinde Pupillen veröffentlicht. In Berlin empfinde sie beim Schreiben Freiheit, sagt sie, und habe das Gefühl, an einem offenen Ort zu sein.
Berlin ist wie eine Tür, an die man klopft und die aufgeht. Die Stadt interessiert sich für uns, hat ein Ohr dafür, was wir sagen wollen. Vor 20 Jahren lasen wir unsere Werke in Bars vor. Heute öffnen wir uns stärker und sind mehr im Fokus der Institutionen.
Geschrieben wird im lateinamerikanischen literarischen Viertel vor allem in den Muttersprachen, Spanisch und Portugiesisch. Eine Ausnahme: Maria Cecilia Barbetta, argentinische Autorin des auf Deutsch verfassten Romans Nachtleuchten.
Meine ersten Versuche, literarisch zu schreiben, waren auf Deutsch, aber immer in dieser Verbindung. Die Fantasie treibt mich zurück in meine Heimat und die Sprache, die mich begleitet, die mich schützt, ist immer diese fremde Sprache.
Erinnerungen an das Zurückgelassene. Ohne Zweifel prägen sie die Texte vieler lateinamerikanischer AutorInnen in Berlin. Andere denken über die lateinamerikanische Diaspora nach. Der brasilianische Dichter Ricardo Domenech performte beim Festival Barrio Bairo darüber, wie postkoloniale Identitäten in Berlin neu geformt und erlebt werden.
Victoria Eglau berichtete über das erste lateinamerikanische Literaturfestival in Berlin. Offiziell startet die Frankfurter Buchmesse am Mittwoch, doch schon jetzt ist sie in aller Munde. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Young Adult Literature heißt die Sparte, der die Buchmesse erstmals eine ganze Halle widmet. Die Bücher, die häufig vom Leben und Lieben junger Frauen handeln, sorgen für reißenden Absatz. Beworben werden sie auf der chinesischen Plattform TikTok. Während die Young Adult Literature tendenziell eher unpolitisch daherkommt, sind die Debatten rund um das Gastland Italien stark von den Diskussionen um die Regierung Meloni geprägt. Ohnehin glaubt Jürgen Boos, Chef der Frankfurter Buchmesse, gehe es in Frankfurt immer politischer zu.
Wir haben das die letzten fast schon 10 Jahre erlebt, diese Politisierung natürlich auch der Frankfurter Buchmesse. Was im Thema liegt, Bücher spiegeln die Welt wieder. Wir haben weitere Bühnen aufgebaut. Ich glaube, es wird an viel mehr Orten noch diskutiert werden. Wir haben auch mehr internationale Bühnen und jeder bringt sein Thema mit.
Heute Abend wird auch der oder die Preisträgerin des Deutschen Buchpreises bekannt gegeben. Mehr dazu morgen bei Kultur heute. Die Debatte um die Reformpläne von ARD und ZDF findet reißenden Absatz oder besser, sie wird engagiert von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern begleitet. 16.000 Eingaben sind schon eingetroffen, in denen zu den Vorschlägen Stellung genommen wird. Unter anderem zu Ideen wie der Verschmelzung der Kultursender Arte und Dreisat. Heike Raab, Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder, wertet dies als positives Signal, da sich die Menschen offensichtlich für den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks interessieren. Er hat mit Warhol gearbeitet, mit Fassbender und Tarantino gedreht und stand bereits 6-mal als Hitler vor der Kamera. Der Kölner Udo Kier ist ein Star des Arthouse-Kinos, der häufig in Nebenrollen glänzte und spätestens seit seinem Auftritt in Gus Van Sant's My Private Idaho einem breiten Publikum bekannt ist. Sein Markenzeichen sind seine blauen Augen und zu seinem 80. Geburtstag widmet ihm seine Heimatstadt Köln eine Ausstellung, Arte, eine Dokumentation, und er selbst nimmt das Alter und die schwindende Schönheit gelassen.
Ja, ich weine doch nicht. Ich habe auch keinen Schrein von mir selbst, wo ich 25 bin und stelle eine Kerze auf und sage, warum sehe ich nicht mehr so aus? Nee,
der Schauspieler Udo Kier über seinen 80. Geburtstag. Und noch dies, zwei Mainzer Bibeln aus den 1450er Jahren können nun auch digital angesehen werden. Für das Online-Portal Gutenberg Capture der Johannes Gutenberg Universität wurden gut 2000 Seiten an einer Hochleistungsmaschine eingescannt.
Danke, Susanne Lohweg. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend unter anderem das Rentenpaket im Bundestag. Hier sagt guten Abend Karin Fischer.